sympathisiert dieses Mal mit Geschehnissen aus Absurdistan.
Jetzt stellen wir hier mal unser Huhn als gottgleiche Figur eben ins Zentrum. Das fand ich eigentlich gar nicht so doof.
Und Markus legt größten Wert darauf, sich klar und deutlich abzugrenzen.
Der zweite hat halt einen Charakter, da muss man echt gucken, wer ist die Zielgruppe? Ich nicht.
Thorsten hingegen bekundet Mühe mit dem hochgelobten britischen Humor in der Werbung.
Soweit der werbliche Unsinn aus dem Vereinigten Königreich.
Dann freue ich mich auf das erste Thema. Es geht um PepsiCo und PepsiCos neueste Akquisition. Der US-amerikanische Snack- und Getränkehersteller hat die Getränkemarke Poppy für 1,95 Milliarden US-Dollar geschluckt. Was macht Poppy? Poppy produziert präbiotische Erfrischungsgetränke, die aus Apfelessig, Fruchtsaft, Präbiotika und wenig Zucker bestehen. Also das Versprechen ist der Geschmack von Limonade ohne übermäßigen Zucker. Die Marke wurde zunächst auf Bauernmärkten verkauft. 2018 erlangte sie dann breitere Bekanntheit nach einem Auftritt in der TV-Show Shark Tank. Die Marke wurde zu einer der am schnellsten wachsenden Getränkemarken in den USA, trotzdem noch vergleichsweise klein, obwohl man trotzdem sagen muss, der Anteil von Poppy am US-amerikanischen Limonadenmarkt liegt mittlerweile bei 1%. In den USA sind gesündere Limos mit weniger Zucker und vielen Ballaststoffen insgesamt gefragt. Ein anderes Beispiel ist noch der Konkurrent Olipop, der in der letzten Finanzierungsrunde mit 1,85 Milliarden bewertet wurde, also in einem ähnlichen Segment. Und dann gibt es auch noch andere Bewegungen, also Pepsis Strategie des Aufkaufs steht im Kontrast zur Coca-Colas Strategie. Das Unternehmen hat kürzlich einen eigenen Drink unter dem Namen Simply Pop lanciert, der eben auch in diesem präbiotischen Game mitspielt, also auch zu den funktionalen Getränken zählt. Meine Frage an euch, wie bewertet ihr diese Entwicklung? Ist das nur ein kurzfristiger Hype? Welche Strategie lohnt sich mehr, Pepsis oder Colas Strategie?
Ich denke, es ist mal wieder Zeit, dass sich im Non-Alcoholic Beverage Markt wieder was tut. Wie über die Jahre schon immer irgendwie neue Dinge hochkommen, die weniger Zucker haben und die eben auch funktionale Vorteile bieten. Du hast es eben angesprochen, die ökonomische Überlegung dahinter finde ich immer relativ spannend. Diese Make-or-Buy-Geschichte, machst du das jetzt selber oder versuchst du das zuzukaufen? Und dieses Zukaufen, das, was Pepsi ja da macht, ist ja, sie haben ja nicht irgendwen gekauft, sondern jemand, der ja schon vorher prominent war, die ja auch mit ihrem Verpackungsdesign durch verschiedene Medien durchgegangen sind, was sie alles getestet haben, wie sie stärker auf Nudges aufgebaut haben und dergleichen. Also eine hochprofessionelle Truppe eigentlich, die sich da kümmert. Und was ich spannend finde, ist, dass sie hingehen und sagen, wir kaufen euch und wir gliedern euch aber nicht ein. Wir versuchen euch quasi selbst weiterlaufen zu lassen. Also ihr seid noch irgendwie ein Management-Team und ihr kümmert euch weiter darum. Und das halte ich für ganz vielversprechend. Wenn man so zurückdenkt an andere Kategorien, das gute alte Beispiel Dollar Shave Club, haben wir ja auch schon diskutiert, dass dann, sobald es von Unilever gekauft wurde, ein Flatliner-Umsatz im Umsatz wurde und gar nichts mehr kam. Wir hatten auch Ankerkraut schon besprochen, wo die Gründer rausgegangen sind. So finde ich, glaube ich, so eine Investmentstrategie, wo man die auch noch selbst laufen lässt mit ihrem ganzen sehr stark auf Sinngebung ausgerichteten also Positionierung, die ja nur Pepsi nicht unbedingt anheimt wohnt, wo ja auch nochmal Taco Bell dazugehört und sowas, halte ich das für eine ganz schlaue Strategie, die aber, glaube ich, auch typisch ist für Pepsi, die ja sehr stark vertikalisieren und in verschiedene Bereiche reingehen und versuchen, da die Unternehmen weiterlaufen zu lassen. Von daher eigentlich eine ganz smarte Strategie. Jetzt muss man sehen, dass der Laden halt richtig Gas gibt.
Das Interessante, was Hanna ja schon herausgestrichen hat, ist, dass Coca-Cola sozusagen die gegensätzliche Strategie fährt, also Make in dem Bereich. Man könnte auf die Idee kommen, dass Coca-Cola irgendwie gelernt hat, dass es enorm schwierig für so einen etablierten Konsumgüter-Großkonzern ist, eine Marke weiter zu betreiben, die, wie wir ja sagen, mission-driven ist, wo typischerweise ja nicht nur die Mission eine enorme Rolle spielt, sondern auch die Unternehmerin und der Unternehmer im jeweiligen Unternehmen. Ich musste, als ich das gelesen habe, an Honesty denken, die ja 2011 für 100% von Coca-Cola aufgekauft wurden und 2022 eingestellt wurden. Da war man als Coca-Cola offensichtlich nicht in der Lage, den Scale-up zu entwickeln. Und wenn ich da so zurückdenke, es gab, ich formuliere jetzt ein bisschen sarkastisch, da durchaus auch denselben Gospel drumherum. Der Thess Goldman war ja auch lange Jahre da noch der CEO, aber letztendlich war es nicht möglich, diese Marke am Leben zu erhalten. Hintergrund ist natürlich auch, dass all diese großen Konsumgüterkonzerne, wir hatten es auch in einem Podcast vor 2 Wochen besprochen, ja schlicht auch die Strategie fahren, ihre Markenportfolios zu bereinigen. Und das hatte ja Coca-Cola massiv getan in den Jahren von 2020 bis 2022, wo sie 200 Marken abgebaut haben.
Das definitiv, wobei ich gar nicht so sehr stark die Mission hier wahrnehme, sondern vielmehr eben ein Produkt, was durch Design differenziert, Packaging, viel Merch, Kooperation, Influencer. Also dieses kleine Challenger-Brand-Image ist schon da, aber natürlich niemals so stark wie Ankerkraut, wo es wirklich auch in der Markenidentität verankert ist. Also das würde ich schon noch trennen. Ich glaube, wirklich die Herausforderung, wo Coca-Cola jetzt da steht, so ein eigenes Produkt in den Markt zu bringen, ist auch einfach extrem herausfordernd. Und da das aufzuholen, eben was so Marken wie Poppy vorgelegt haben. Ich erinnere mich jetzt auf der anderen Seite an die Bemühungen da in dem Energy-Drink-Markt, sich zu etablieren, wie Coca-Cola es eben versucht hat als Reaktion auf Red Bull. Und da hat sich ja auch gezeigt, dass da klare Grenzen zu erkennen sind und dieser Weg eben auch nicht der einfachere ist.
Ich glaube, wenn du den Energy-Markt gerade ansprichst, kannst du natürlich auch noch das Produkt von Pepsi dir angucken. Und das ist der Monster Drink, der ja quasi in derselben Kategorie unterwegs ist und, wenn ich es richtig im Kopf habe, gar nicht mal so schlecht sich entwickelt hat. Und ich denke, diese ganze Geschichte ist halt, wir haben ja früher mal vom Norm-Marketing-Mix gesprochen in einer gewissen Form, dass man sagt, so müsste man ein Produkt vermarkten. Und ich glaube, das ist genau das, was du hier nicht tun darfst. Wenn einer es schafft, wie Poppy es so zu machen, dann kann er nicht noch ein zweiter hinterher dackeln, weil du hast sofort eine MeToo-Vermutung dahinter. Und diese MeToo-Vermutung ist in diesen engen Märkten, glaube ich, das Schlimmste, was dir passieren kann, weil sie dir ganz schnell dann auch hintenrum noch an deine Mission rangehen oder dergleichen.
Und in Summe muss man sagen, einfach immer wieder überraschend, was alles Neues auf diesen Markt kommt. Also ich dachte, mit dem Kombucha wäre es nun gelaufen in diesem Segment. Das war ja irgendwie so ein kurzzeitiger Hype und dass jetzt irgendwie die präbiotischen Drinks da kommen, überraschend. Und ich glaube, dass der Fokus wirklich auf dieses gesamte Health and Wellness Thema ist halt einfach wachsend ohne Ende.
Das zweite Thema heute läuft unter dem Begriff des Screen Tourism. Über die letzten Jahre oder Jahrzehnte hat sich immer mehr ein Phänomen herausgeschildert, dass bestimmte Filme oder bestimmte Serien dazu führen, dass bestimmte Landstriche bzw. Länder oder auch Städte stark dann frequentiert werden als Touristenorte für diejenigen, die nachverfolgen wollen und nachleben wollen, was sich dort in den Serien abgespielt hat. Das erste, was mir dazu in meiner Erinnerung geblieben ist, das ist das Glottertal aus dem Schwarzwald, wo die Schwarzwaldklinik stand. Das auch nur, weil meine Großeltern im Tal nebenan gelebt haben und sich viele Verfahren hatten und dann auf einmal fragten, wo die Schwarzwaldklinik wären, aber im falschen Tal gelandet waren. Das war nicht sehr professionell und da hat sich sehr viel getan. Ich erinnere nur an das, was Neuseeland genutzt hat im Zusammenhang mit den Lord of the Rings und sich damit als Middle-Earth-Country profiliert hat, bis zur Airline rauf und runter. Nicht zu vergessen auch die Harry-Potter-Events, die es gibt, die Harry Potter Studios oder auch die ganz groß geliebte Sex in the City City Tours durch New York, wo man mit den 4 Damen dann nachvollziehen konnte, wo es den besten Martini und die besten Schuhe und dergleichen gab. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung, die ich spannend finde, weil das nochmal einen anderen Spin kriegt und das hat zu tun mit einer Serie von HBO, eine Original Series, die heißt The White Lotus. The White Lotus ist eine satirische Dramadarstellung, inzwischen in der 3. Staffel, in dem immer in einem bestimmten Ferienresort auf einem sehr exklusiven Eiland, ein Luxushotel, als der Hintergrund genutzt wird und als Fundus genutzt wird für ja eigentlich die Grundstruktur dessen, was wir mal unter den Menschen im Hotel damals im Kino kennengelernt haben. Also verschiedene Handlungsstränge werden verwoben. Es endet meistens in einer kriminalistischen Fragestellung, dass irgendwann in der letzten Folge auch einer stirbt. Und das Ganze wird erzählt mit einem Twinkle in the Eye und einem Blick auf den reichen Amerikaner, der die Welt bereist. Die 1. Staffel spielte auf Maui im Four Seasons und das hat dort schon dazu geführt, dass nach der Serie das Maui in Four Seasons besser gebucht wurde, mehr Gäste gekommen sind und dem Ganzen einen richtigen Aufschwung gegeben hat, sowohl der Insel als eben auch dem Four Seasons. In der 2. Staffel ging es nach Sizilien, dort auch ins Four Seasons. Und dort hat es dazu geführt, dass dieser Teil Siziliens auf einmal vor allen Dingen von den Amerikanern wieder stärker besucht wurde. Jetzt sind wir mittendrin in der 3. White Lotus Staffel und die spielt auf Koh Samui. und es ist wieder in einem Four Seasons. Und dort konnte man schon, bevor die Serie lief, feststellen, dass die Buchungen hochgehen, dass die Länge der Trips hochgeht und komischerweise auch die Preise für die Zimmer schon hochgesetzt werden konnten. Was ich dabei so interessant finde, ist, dass das irgendwie keine ganz konkrete Verbindung zwischen Four Seasons und der Serie gibt. Die wählen das anscheinend immer wieder aus. Aber es geht jetzt hier nicht mehr nur um eine Insel, es geht nicht um ein Land, es geht nicht um eine Stadt, sondern es geht ganz konkret um eine Hotelmarke. Und das zusammenzukriegen, finde ich schon sehr spannend, weil das scheint eine neue Möglichkeit sein, sich wirklich in dem Screen Tourism richtig zu profilieren. Und da bietet diese Serie halt einen guten Humus dafür. Seht ihr das als eine vielversprechende Strategie oder führt das dann auch zu diesem breit getretenen Tourismusfaden, vielleicht diesmal sogar im Luxussegment?
Man könnte ja deine Liste noch so fortführen. Ich habe andere Beispiele im Kopf. Ich hatte direkt Emily in Paris im Kopf. Da kann man ja durch bestimmte Stadtteile auch nicht mehr durchgehen. Oder auch ein anderes Beispiel in Thailand, The Beach. Ich glaube, es gibt keinen Strand, der so viel besucht wurde wie dieser Strand auf Koh Phi Phi durch den Film mit Leonardo DiCaprio. Natürlich habe ich jetzt auch diese Veränderung registriert, dass es jetzt eben Unternehmen gibt, die das nutzen. Ich denke, das sind sehr kluge Schachzüge eben von den Unternehmen. The Four Seasons bietet jetzt auch entsprechende Programme an, also den Afternoon Tea in Bangkok, der eben auch zur Serie passt. Und es gibt aber auch andere Beispiele, also auch American Express hat jetzt die White Lotus Thailand Experience angeboten. Ich glaube, das ist jetzt eben eine Bewegung, wo man als Reiseanbieter schauen kann, auf welche Serie man aufspringt. Natürlich schlägt da noch ein anderes Herz auch in meiner Brust, neben dem Marketingherz für die Insel. Es ist natürlich fatal und sehr zu hinterfragen, ob es eben sinnvoll ist oder nicht, diesen Overtourism durch diese Formate anzukurbeln.
Markus, wie du das sagtest, das ist tatsächlich eine interessante und neue Spielart des Screen Tourism. Was ich grundsätzlich faszinierend finde, ist, dass für viele Destinationen Screen Tourism offensichtlich überlebensnotwendig ist. Du hattest in deinen einleitenden Worten Neuseeland erwähnt, die ja mit größtem Enthusiasmus seinerzeit darauf aufgesprungen sind, dass Lord of the Rings zu großen Teilen in Neuseeland gedreht wurde. Die staatliche Tourismusorganisation hat das genutzt, um Neuseeland knallhart als Mittelerde zu vermarkten. Nach meiner Einschätzung ist das dann Vorbild geworden für viele andere. Und was wir jetzt erleben, ihr habt Emily in Paris erwähnt, wir sind eingestiegen mit dem White Lotus-Thema, dass jetzt diese Grundidee variiert wird. Und dahinter steckt, Menschen fahren um den Globus, sind in irgendeiner Destination und haben heute schlichtweg keine Lust mehr, nur irgendwelche Museen, irgendwelche Galerien zu besuchen, nur irgendwie shoppen zu gehen, sondern heute brauchst du als Destination irgendeine Verbindung in eine Netflix-Serie, in einen Hollywood-Film. Selbst touristisch relativ unattraktive Städte kann man so natürlich massiv aufpeppen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Belfast touristisch uninteressant ist. Für mich persönlich wurde Belfast eben dadurch interessanter, dass man da nochmal Game of Thrones ziemlich authentisch nacherleben kann. Die Stadttourismusorganisation von Belfast hat da auch massiv drauf gesetzt. Da gibt es Touren, da kann man das Filmstudio besuchen. Man kann im Grunde nach Winterfeld gehen, im Studio, aber auch in der typischerweise sehr windigen und kalten nordirischen Landschaft. Beeindruckend.
Wenn wir über Screentourism reden und das, was Hanna beschreibt, dass also die Straßen sich füllen mit Touristen, die dann fußmäßig quasi den Wegen nachpilgern. Die Stadt Lüneburg hat das auch geschafft. Die ist die Stadt der Wilden Rose, eine Soap-Sendung, auf die sie sehr stolz sind, die der Lüneburg-Tourismus dorthin bekommen hat. Also ich möchte damit unterschreiben, dass das mehr ist, als es auf den ersten Blick scheint. Aber deswegen finde ich gerade den White Lotus so interessant, weil es um ein Hotel geht, um eine Location und nicht um einen ganzen Landstrich per se erstmal. Weil das spielt ja quasi nur in diesem Resort. Und das ist ja auch eine typische Form des amerikanischen Urlaubs. Ich fahre dahin, ich gehe da nicht raus. Die sprechen ja alle Englisch und das Essen verstehe ich auch noch und bin dann froh, wenn ich mich nicht weiter bewegen muss.
Da bist du jetzt aber fast in einem Feld wie, ich gehe in einen Themenpark rein. Also da geht es jetzt ja gar nicht mal so um den Tourismus, sondern darum, eben das, was man sieht, mit allen Sinnen zu erleben und nicht einfach nur auf 2D eben zu sehen.
Wir haben ja mal in einer ganz frühen Folge über die Disney Resorts in den Vereinigten Staaten geredet.
Genau.
Das ist ein Kontinuum von Erlebnissen, die man sich da antun kann. Und da finde ich eben gerade, deswegen ist mir das so aufgefallen, diese White Lotus eine neue Qualität in dem Ganzen. Also du gehst quasi in einen Themenpark, der heißt Reiche Amerikaner. und guckst dir an, wie reiche Amerikaner leben.
Und dann ist immer die Frage nach der Langfristigkeit. Also da bin ich mir nämlich nicht so sicher, weil die Serien sich eben doch extrem schnell abwechseln und ob es dann nicht bald ein völlig anderes, statt dasselbe Phänomen bei Emily in Paris, man weiß nicht, ob sie vielleicht bald in Rom ist, dann wird nicht mehr Paris geflutet.
Ja, das Spannende an diesem Filmtourismus ist ja die Möglichkeit für Touristen, mehr oder weniger natürlich immer, ist auch eine persönliche Frage, so Reenactment zu machen, sich reinzufühlen in einen Film oder eine Serie, die man geliebt hat. Und White Lotus hat halt die Spezialität, Touristen spielen Touristen. Das ist halt schon ein bisschen anders, als wenn du auf Neuseeland den Ort gibst.
Plus es eben teilen zu können, ne? Nochmal eine andere Dimension, gar nicht nur selber erleben, sondern eben teilen.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu können. Wir gehen ins United Kingdom und wie wir alle wissen, ist das United Kingdom die Wiege des herausragend guten Humors in der Werbung. Ich muss sagen, ich fühle mich etwas gechallenged im Moment, was den britischen Humor angeht, und zwar durch die aktuelle Kampagne von Kentucky Fried Chicken. Die sind im Moment zum Beispiel auf YouTube zu bestaunen mit einem 2-minütigen Werbefilm, der unter dem Titel All Hail Gravy läuft und die Grundidee des Belief in Chicken aufnimmt. Was ich jetzt gesagt habe, klingt irre und es kann auch gar nicht anders sein, weil dieser Werbespot irre ist oder ein Beispiel für herausragend guten, absurden Humor. Und das ist so die Frage, die ich mir hier stelle. Kurz zum Hintergrund. Was macht Kentucky Fried Chicken im Vereinigten Königreich? Sie haben im letzten Jahr anlässlich der Fußball-Europameisterschaft schon einen 2-minütigen Werbefilm gedreht, den sie dann natürlich auch in kürzeren Versionen ausgestrahlt haben, der auch dieser Religion Belief in Chicken folgen sollte. Kurz beschrieben, was passierte da, wenn man sich vielleicht noch erinnern kann an das berühmte Musikvideo von Michael Jackson, Thriller, dann hat man in etwa die Tonalität, um die es in diesem Spot geht. Und die Zombies kann man durch Menschen ersetzen, die sich im Laufe des Films immer mehr wie tanzende Hühner bewegen und durch eine Stadt laufen und sich auf einem großen Platz tanzend sammeln. Kurze Klammer auf, zu einem, wie ich finde, relativ coolen Dance-Beat. Und ich muss auch sagen, die Choreografie, in der die Menschen durch die Stadt bewegt werden, gefällt mir auch sehr gut. Jedenfalls sammeln die sich alle auf einem Platz um ein übergroßes Huhn und huldigen dem Belief in Chicken. In diesem Film kommt auch ein Logistikmitarbeiter vor, der diesem Glauben auch anhängt. Und hier setzt der nagelneue Film aus dem Jahr 2025 an. Dieser Logistikmitarbeiter, aus welchen Gründen auch immer, taucht in einem Zauberwald auf, wo er auf einen Kult von Dutzenden von Menschen trifft, die einem goldenen Ei folgen. Er schließt sich dieser Prozession an und diese Prozession endet an einem großen braunen See. Und wie wir dann erfahren, handelt es sich hier um Bratensoße oder wie der Engländer sagt, um Gravy. Und dieser junge Mann wird dann von einer jungen Frau in diesen See getaucht und taucht aus dem See wieder als paniertes Hühnchenteil auf. Soweit der werbliche Unsinn aus dem Vereinigten Königreich. Hanna, Markus, was sagt ihr dazu?
Das ist ja schon ganz witzig, weil beide Spots haben so einen Initiationskultcharakter eben. Beim ersten Mal hippen sie da um eine Tun rum und huldigen dem und beim zweiten Mal kommen sie dann quasi mit der Taufe in der Gravy. Ich glaube, das ist einem Engländer näher als uns Europäern. Das muss man auch immer sagen, finde ich, bei den Spots. Nur was ich so interessant finde ist, und wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten, ob der USP eines McDonald's wirklich noch der Burger ist oder der Whopper bei Burger King ist. Und ich glaube, diese Erkenntnis hat auch jetzt Kentucky Fried Chicken wieder, dass sie sagen, im Kern machen wir Hühnergeschäft. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir das auch beibehalten. Wir erinnern uns an die Pregnancy Dietaries, die Burger King da bespaßt hat in England und dergleichen. Und anscheinend ist dieses Ausrichten auf den Kern der Grundleistung, für die dieses Unternehmen steht, der Kernnutzen, extrem wichtig. Nur im Gegensatz dazu kommt selbst bei mir im Hinterkopf sofort eine Hühnerfarm hoch und wie die ihre Hühner halten. Und da ist ja Kentucky Fried Chicken nicht gerade unbelastet, weil sie jetzt ja anscheinend auch in dem ganzen Zuge von zurücknehmenden gesellschaftlichen Anliegen jetzt diese Langsamtierzucht wieder einführen wollen, die anscheinend so schwierig ist, und da direkten Gegenwind kriegen. Aber anscheinend funktioniert im englischen Fastfood-Markt Polarisierung über die Kernleistung extrem gut. Das wäre das, was mich die Spots so geritten haben. Und der erste ist schon cool gemacht. Der zweite hat halt einen Charakter, da muss man echt gucken, wer ist die Zielgruppe. Ich nicht.
Erstmal Respekt an dich, Thorsten, wie du es zusammenfassen konntest. Es ist ja schon nicht so einfach. Und ich glaube, man muss, wenn man jetzt diesen Podcast hört, sich schon danach nochmal die beiden Videos anschauen. Wir verlinken sie auf jeden Fall. Ja, es ist absurd ohne Ende. Ich fand den ersten Spot eigentlich gar nicht so schlecht, weil er schon relativ erfrischend war. Und wirklich zu sagen, die Welt ist so absurd, jetzt stellen wir hier mal unser Huhn als gottgleiche Figur eben ins Zentrum. Das fand ich eigentlich gar nicht so doof. Und es ist endlich mal wieder Werbung, die eben nicht sonst was erzählen will, sondern primär auf Humor setzt und eben eine recht absurde Geschichte. Dementsprechend finde ich das eigentlich gar nicht so doof von dem Grundgedanken her. Der zweite Spot ist natürlich schon grenzwertig, wobei mir ging es eben auch genauso, wie du es gesagt hast, Markus, Haltungsform etc. Dabei ist es aber auch jetzt in gewisser Weise ein Stück weit konsequent. Also man zeigt jedenfalls mal das Tier und es ist halt nicht so getrennt wie bei anderen Fastfood-Ketten, auch wenn es mich selber überhaupt nicht anspricht und eher Reaktanz auslöst. Aber ich glaube, es hat halt eben genau diesen Schuss, den es braucht an Provokation und es verärgert die, die es verärgern soll und es überzeugt die, die eben eh zu KFC gehen oder eben auch andere, die noch nicht zu KFC gehen, aber dadurch zu KFC gehen. Und wenn man jetzt nochmal auf den ersten Spot dieser Markenkampagne schaut, dann hat er ja auch schon zu relativ guten Ergebnissen geführt. Also die Reputationswerte sind gestiegen, Sales auch leicht gestiegen, die Modernitätswahrnehmung, der Score stieg eindeutig. Also dementsprechend hat das wahrscheinlich schon sein Ziel erreicht, auch wenn ich wirklich diesen zweiten Spot als sehr fraglich ansehe.
Die haben Mumm und das sehe ich absolut positiv. Insbesondere, wenn man den zweiten Film sieht, fragt man sich ja durchaus, wie geht so ein Film durchs oberste Top-Management bei KFC? Also da hat man Mumm. Zumindest in der britischen Organisation von KFC. Und das finde ich grundsätzlich positiv. Ich verstehe auch die Idee hinter dem Ganzen. Markus, du hast schon so schön beschrieben, wir alle leben in einer vollkommen verrückten Zeit und Soul Food tut uns doch allen gut. Und Believe in Chicken und gönn dir das. Ich finde das von der strategischen Überlegung auch vollkommen richtig. Der erste Spot gefällt mir sogar richtig gut. Es ist natürlich kein Spot, mit dem ein Veganer, eine Veganerin überzeugt werden soll, zu KFC zu gehen. Ist auch überhaupt nicht das Thema, sondern es bestätigt Menschen, die mit diesen Produkten aufgewachsen sind, die sie sowieso lieben. Beim zweiten, muss ich sagen, wird die Absurdität etwas zu weit getrieben. Das ist ein Kunstwerk. Lässt Interpretationsmöglichkeiten, die sind nicht grenzwertig, sondern die gehen eher in den Bereich des unfreiwilligen Humors. Und ich glaube, so war es nicht gemeint. Wenn man Kommentare gleichgültig wo nachliest, ich habe verzweifelt nach positiven Kommentaren gesucht. Also es fallen Begriffe in den Kommentaren wie Soylent Green, Kannibalismus-Tendenzen, auch dieser braune See. Also lecker geht anders.
Wobei man sagen muss, es gab schon positive Stimmen, aber die kamen halt wiederum sehr stark aus der Fachbranche. Da hat man natürlich dann viel drüber nachgedacht, was dieser Spot vielleicht erzählen will, in Kombination mit dem ersten Spot. So wie du es jetzt auch sagst, es war anders gemeint und es war sicherlich, fügte sich das jetzt schöner, wenn man an den ersten Spot denkt oder noch etwas schöner. Und da wird natürlich schon viel abverlangt von einer Person, die das mal als Ad zwischen zwei Content Pieces auf YouTube eingespielt bekommt.
Um nochmal auch eine Wettbewerbsbrille in das Ganze reinzubringen. Die einen gehen auf den Burger, die anderen versuchen sich breit aufzustellen und bieten alle verschiedenen Varianten an. Und hier kommt jetzt einer und sagt, let's face it, we're chicken. Das ist das, was wir sind und das ist unsere Stärke. Und da beharren wir drauf. Ich finde das auch von den Ecken und Kanten, was du Mut genannt hast, das ist eckig, das ist kantig, das hat was, was eine Positionierung haben muss und braucht. Ihr sagt es ja selber, das ist ein Spot in einer längeren Kampagne. Und jetzt haben sie einen gehabt, der hat gut gesessen und jetzt haben sie einen, der ist übergetrieben. Ich schwöre, da kommt noch irgendeiner hinterher, der trifft es vielleicht auf einer anderen Ebene. Aber dann macht doch Werbung auch wieder Spaß, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, es ist was man sich anguckt und sich denkt, da hat mal einer echt eine Idee gehabt.
Aber man muss halt gleichermaßen auch sagen, Menschen haben diese Kampagnen, denke nicht mehr so drin. Ne? Also von einem normalen Kunden zu erwarten, dass er sich jetzt genau an den Belief-Spot aus 2024 erinnert, ist natürlich auch schon eine Leistung.
Nein, das glaube ich gar nicht mal, sondern es geht ja darum, dass du mit jedem dieser Spots ein Statement setzen kannst. Es geht ja gar nicht darum, dass du alle drei gesehen haben musst, sondern die folgen alle derselben Idee und demselben Muster und zahlen auf dasselbe ein. Und das alleine finde ich ja schon positiv. Und dass du eben hingehst und sagst, du, wie Thorsten gesagt hat, die Kernzielgruppe wird angesprochen und die sagen, yo, ich gehe mir die nächste Keule kaufen. Und das ist auch okay. Und das muss man auch zugestehen. Ja. Und das auszuhalten, dass dann andere von Soylent Green und mir fehlen die Yellow Jackets sofort ein, diese Serie, wo die da sich selbst kannibalisieren. Aber passt in den Kontext unserer Zeit, glaube ich, ganz gut rein.
Ich glaube sowieso, also Cineasten und Serien-Nerds finden beide Spots schon deswegen grandios, weil da tausend Sachen zitiert werden. Ich habe ja jetzt bei meiner Erläuterung nur auf den Clip von Michael Jackson Bezug genommen. Ich meine, die haben sich auch Walking Dead angeguckt und. Ja. Schon von daher natürlich witzig. Also der Nerd freut sich, die Szene freut sich. Meine Frage nur, ob jeder Mensch den zweiten Spot so gut verdauen kann und will.
Der ist grenzwertig, aber das ist gut probiert.
Das war's für heute. PepsiCo verleibte sich kürzlich den hoch erfolgreichen Anbieter Poppy ein. Coca-Cola hingegen setzt auf Eigenentwicklung, wenn es um die Eroberung des stark wachsenden Marktes probiotischer Softdrinks geht. Welches ist der erfolgsversprechendere Ansatz? Screen Tourism hat sich zu einem Erfolgsfaktor im Destinationsmarketing entwickelt. Schon seit längerem vermarkten Destinationen wie zum Beispiel Neuseeland mit dem Herrn der Ringe oder Belfast mit Game of Thrones erfolgreich den Umstand, dass sie als Kulissen für von Millionen Fans geliebten Filmen und Serien dienten. Setzt die HBO-Serie White Lotus einen neuen Standard, in dem sich Fans der Serie zum Nacherleben in die Four Seasons Hotels einbuchen, gleichgültig, wo sich diese befinden? Großbritannien gilt als Heimat des gelungenen Einsatzes von Humor in der Werbung. Beweist Kentucky Fried Chicken mit seiner aktuellen Kampagne Believe in Chicken gerade das Gegenteil? Oder kann Werbung heutzutage gar nicht absurd genug sein? Will sie überhaupt noch wahrgenommen werden? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!